Eine zweite Meinung. Der Podcast mit Yannick Schetti.
Hallo bei einer neuen Folge von meinem Podcast Eine zweite Meinung. Heute holen wir eine zweite Meinung ein einer Politikerin einer anderen Partei. Das ist ja auch ein bisschen die Idee des Podcasts, auch kontroversere Diskussionen zuzulassen und parteiübergreifend sachlich zu diskutieren. Und das mache ich heute mit einer Politikerin der Grünen. Sie ist Integrationssprecherin der Grünen. Sie ist privat auch Mutter in einer Regenbogenfamilie. Auch darüber werden wir sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute einschaltet. Ja, und ich freue mich sehr, dass du heute der Einladung gefolgt bist, Faika El-Nagashi. Faika, freue mich, dass du heute da bist.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht starten wir gleich ganz, das ist ja leider das omnipräsente Thema, Corona, und glaube ich, haben wir ziemlich genau ein Jahr, dass diese Pandemie uns begleitet in Österreich und in Europa. Und dieses Jahr war für viele, glaube ich, ein vorwiegend schlechtes Jahr. Jetzt möchte ich dir das nicht so, also gern berichte du über deine Erfahrungen aus dem letzten Jahr, aber ich glaube, ich darf zumindest sagen, dass es für dich nicht nur ein schlechtes Jahr war. Du hast geheiratet, ihr habt Nachwuchs bekommen. Wie blickst du auf das letzte Jahr zurück?
Ja, du hast vollkommen recht. Also das ist sicher etwas Superschönes, Unvergleichliches im letzten Jahr, das mir passiert ist. Wir haben uns verpartnert mit meiner Partnerin gemeinsam und unser Sohn ist auf die Welt gekommen im Sommer. Und davor, es war skurril, ja, also ich meine, wir sind das ja quasi parallel gegangen, wir sind angelobt worden, dann hatten wir die Koalitionsverhandlungen gegen Ende des Jahres, dann ist die Regierung angelobt worden, dann wollten wir starten und das war mein erstes Jahr als Nationalratsabgeordnete auf dieser neuen Ebene. Und dann kam der erste Lockdown und Corona und alles war anders. Und die Herausforderungen, die dann gekommen sind, also sind bei dir und bei mir sicher nochmal in einer ganz anderen, privilegierten Position. Gleichzeitig haben wir weitergearbeitet auf eine Art, die auch nicht vorhersehbar war. Und bei uns war es so, dass sich die Schwangerschaft meiner Partnerin auch sehr im Verborgenen, kann man sagen, abgespielt hat, weil wir keine sozialen Kontakte gehabt haben. Und dann ein paar Monate später war dann unser Sohn da. Für viele, wirklich auch in unserem Umfeld, war das eine Überraschung, weil sie es nicht mitbekommen haben. Mhm. Es war dann auch die Herausforderung, die alle auch zu der Zeit erlebt haben, um die Geburt herum. Viele, viele Unsicherheiten, viele Fragen. Wie ist die Geburt gut möglich? Wie sind die ersten Wochen auch gut möglich? Wie können wir Unterstützung bekommen? Glücklicherweise haben wir hier Großeltern, die wirklich regelmäßig uns auch helfen. Mittlerweile haben wir das jetzt gut eingespielt, auch mit Testen und mit ein paar Tage warten, immer bevor wir Kontakt haben zueinander. Und ja, so wächst er und ist jetzt am Sonntag 8 Monate alt geworden. Eine große Freude, aber auch eine totale Veränderung. Also ich habe das Gefühl, ich habe seit 8 Monaten nicht mehr durchgeschlafen, keine einzige Nacht. Mhm. Heute war ungefähr zwischen 5:30 und 6 wach in der Früh. Aber auch ein paar Stunden mit ihm in der Früh zu haben, bevor der Tag beginnt, ist wirklich, es verändert die Lebensperspektive vollkommen.
Sehr schön, ja. Das freut mich. Das ist für dich zumindest auch sehr schöne Aspekte hatte das letzte Jahr. Ich habe das gar nicht dazu gesagt in meiner Frage jetzt, weil für mich das eh klar ist, weil ich dich kenne. Aber du hast ja deine Partnerin geheiratet, du lebst in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und seid eine Regenbogenfamilie.
Ja.
Vielleicht magst du da auch noch, um da ein bisschen auch zu verknüpfen, deine persönlichen Erfahrungen mit den politischen Regenbogenfamilien, das sind einfach noch nicht ein großes Thema in Österreich. Ja? Man weiß, das gibt es und gibt es immer mehr, aber die Herausforderungen, also würdest du sagen, die Herausforderungen, die ihr hattet, waren andere als, würde ich mal sagen, jetzt die heterosexuelle, also die heteronormative Beziehung, oder ist das alles reibungslos gelaufen?
Ja, also sicherlich sind die Herausforderungen andere, wobei ich sagen muss, dass wir extrem Glück auch hatten. Und viel anders kann ich das nicht bezeichnen, weil das sind die Umstände. Wir kennen auch andere Paare, andere Frauenpaare, die in anderen Situationen waren und die was ganz anderes erlebt haben. Weil jetzt bei meiner Partnerin und ich, wir sind beide österreichische Staatsbürgerinnen zum Beispiel. Wir haben aber auch ein befreundetes Paar, dort ist das anders. Und das bringt wiederum andere Herausforderungen mit sich, weil unabhängig von der rechtlichen Situation in Österreich muss dann auch noch die rechtliche Situation in den Herkunftsländern sozusagen im Bezug auf Verpartnerung, Verheiratung und Adoption mit berücksichtigt werden. Also insgesamt, wie sind Regenbogenfamilien in anderen Ländern auch geregelt? Oder bei der Ausstellung der Geburtsurkunde oder einer internationalen Geburtsurkunde. Ich habe auch extremes Glück gehabt, weil wir in Wien leben. Und weil Wien wollte schon lange, wir haben lange schon gesagt, auch unter Rot-Grün in Wien, wir sind Regenbogenhauptstadt Europas. Und dazu gibt es schon auch eine Praxis und ein Selbstverständnis, auch bei den Ämtern und bei den Behörden. Und ich habe zum Beispiel nie eine Befürchtung gehabt oder eine Sorge, wenn ich aufs Magistrat gegangen bin, dort darüber zu sprechen, dass ich jetzt mit meiner Partnerin gemeinsam einen Sohn habe und wir die Obsorge regeln wollen oder die Eintragung eben in die Geburtsurkunde. Ich bin davon ausgegangen, es gibt hier eine Offenheit und eine Selbstverständlichkeit im Umgang und das habe ich auch wirklich so erlebt. Aber ich weiß auch, dass es ein Privileg, auch österreichweit, dass wir in Wien sind und nicht in einer anderen, in einem anderen Bundesland oder in einem ländlicheren Raum zum Beispiel. Und zusätzlich, wir sind nicht die Ersten und wir sind auch nicht unter den Ersten und das weiß ich auch, ist etwas, das schätze ich sehr, dass in den letzten Jahren schon so viele Paare auch vorangegangen sind und es in Wien zum Beispiel so etwas gibt wie das FAMOS, Regenbogenfamilienzentrum, wo ich mich auch hingewandt habe und auch gesagt habe, wie schaut das aus mit dem Adoptionsvertrag, habt ihr hier Vorlagen, wie sind die nächsten Schritte und dass es überhaupt so eine Beratungsstelle gibt, an die man sich wenden kann, das ist auch extrem viel wert. Also so gesehen gab es schon sehr viel an Infrastruktur und an Vorarbeit, die uns unterstützt hat. Mhm. Und gleichzeitig trotzdem natürlich ist das ein Weg, den man erst gehen muss und sicherlich mit viel anderen Überlegungen verbunden als jetzt in einer eher klassischen heterosexuellen Familienkonstellation.
Mhm. Merk schon, das ist ein Gespräch heute mit einer Politikerin.
Weil
das ist sehr gut in dem Fall, weil du hast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ja. Ich wollte nämlich fragen, an wen man sich da auch wenden kann, also außerhalb von Behörden, wo es da Beratungsstellen gibt. Da gibt es in Wien ja auch einiges. Also gern auch, wie heißt der Verein nochmal?
FAMOS, Regenbogenfamilienzentrum. Und das Tolle ist, es gibt auch mittlerweile spezialisierte Anwälte, Anwältinnen, Notarinnen. Also man kriegt wirklich eine Liste mit vielen Experten und Expertinnen, die man braucht. Und das schätze ich sehr, dass auch politisch und es ist gut, dass das auch weitergeführt wird jetzt in der Stadtregierung in Wien, dieses Selbstverständnis für LGBTIQ-Familien auch einzustehen und ihnen den Rücken zu stärken.
Ja, aber ich glaube auch den Punkt, den du ansprichst, das ist in dem Zusammenhang wirklich die größte Herausforderung noch und da glaube ich eine Herausforderung für die Europäische Union durch dieses, wenn man so will, Europa der zwei Geschwindigkeiten, auch was die Gleichstellung betrifft, was wir auch in anderen Bereichen erleben, aber da ja ganz stark, also wenn man sich die Situation in Polen anschaut, da braucht man nicht über die Ehe für alle und Adoption reden, da muss man schon happy sein, wenn diese unmöglichen LGBT-freien Zonen wegkommen. Und auf der anderen Seite Länder haben, wie mittlerweile auch Österreich oder andere, die ja wirklich sehr weit auch sind in der rechtlichen Gleichstellung. Und ich glaube auch, dass das eine Riesen-Challenge ist, ja, auf jeden Fall. Du hast ja, ich glaube, um den Jahreswechsel herum ein Interview im Kurier, weiß richtig, ja, gemacht auch, also ein privates Interview auch, weil in dem Fall ja auch das Private besonders politisch ist, wie wir gerade diskutiert haben. Ich fand das super, aber ich habe mich auch gefragt, warum, und ich glaube, du hast ja dann auch sehr negative Zuschriften bekommen, warum hast du diesen auch mutigen Schritt gemacht, dich da irgendwie zur Zielscheibe zu machen? Ja, weil ich glaube, gerade als lesbische Frau, auch noch einmal verstärkend, ist es einfach so, ja, triggert das bei bestimmten Leuten gleich, glaube ich, gewaltig. Wie waren deine Erfahrungen da oder wie waren die Rückmeldungen auch zu diesem
Also für mich ist es immer so, Sichtbarkeit war für mich immer ein Thema. Also einerseits schon in meiner Schulzeit, in meiner Jugend, viel stärker noch negativ besetzt und dann später, als ich mit meinem politischen Aktivismus angefangen habe, dann schon als etwas, das ich sehr selbstbewusst auch besetzt habe und auch sehr stark politisiert habe. Und für mich ist Sichtbarkeit sehr stark gegeben in meinem Selbstverständnis als Woman of Color, als lesbische Frau und mit einer gewissen Sichtbarkeit jetzt über mein Auftreten, meine Frisur, die sich stark unterscheidet, auch von einer Art konventionelleren Politikerin. Und mir ist das sehr bewusst und ich glaube auch, dass das etwas bewegen und verändern kann. Also ich denke mir immer, als ich jung war, gab es niemanden wie mich in der Politik und ich habe mich dort quasi nicht gesehen. Und es gibt aber viele Identitäten, die ich auch in mir trage, und zu denen ich sprechen kann, jetzt auch in der Bevölkerung, aber vor allem bei jungen Menschen und bei Mädchen und jungen Frauen, denen ich ein Gegenüber geben möchte. Mhm. Und das ist etwas, das ich als Teil meiner politischen Arbeit auch verstehe. Und als wir dann unseren Sohn bekommen haben, ist diese Ebene dazugekommen, als die Person, die ich bin, eine weitere Identität auch zu haben, zu bekommen und mir die anzueignen, nämlich als Mutter oder als Elternteil. Und das ist etwas, das für mich auch noch sehr neu ist und sehr ungewohnt und sich noch entwickelt, aber eben auch eine politische Dimension hat. Und ich habe dann diese Anfrage bekommen, also es gab das Interesse vom Kurier, und habe dann überlegt, ob ich das machen möchte oder nicht und mir auch überlegt, was kann wirklich die politische Dimension sein oder was kann die Auswirkung sein, warum mache ich sowas? Ich habe kein Interesse unbedingt eine Home Story zu machen, nur for the sake of Home Story machen. Mhm. Und für mich gab es zwei Punkte darin und das eine war wirklich Regenbogenfamilien zu stärken und zu ihnen quasi zu sprechen und ihnen eine gewisse Sichtbarkeit zu geben über diese Ebene der Politikerinnen. Es gibt jemanden in der Politik, die diese Lebensrealität teilt oder etwas davon teilt oder etwas davon auch versteht. Und das damit auch ein bisschen normaler zu machen, unter Anführungszeichen, also präsenter zu machen. Als ich dann in meiner späteren Jugend, sagen wir so, in meinen 20ern, in den 90er Jahren, gab es eine lesbische Nationalratsabgeordnete, die erste offen lesbische Nationalratsabgeordnete bei den Grünen, die Ulrike Lunacek. Mhm. Und das hat viel verändert. Also es wurde darüber gesprochen, es wurde auch bei uns zu Hause darüber gesprochen, es war in den Nachrichten, es war Thema. Und darüber wollte ich quasi nutzen, meine auch sehr privilegierte Position, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich dem gegenüber auch besser schützen als andere vielleicht, um damit etwas aufzumachen. Das war das eine. Und das andere war, dass ich auch nutzen wollte, die Möglichkeit und die Interviewanfrage kam früher. Also die Geschichte kam dann am 25. Dezember, das wusste ich am Anfang noch nicht, dass es in der Weihnachtsausgabe quasi sein wird. Die Anfrage kam ungefähr im September und damals war Moria und der Brand im Lager ein ganz stark Thema und mir war es wichtig, auch darüber zu sprechen, wie das ist. Noch einmal, ich glaube nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist, wenn man keine Kinder hat, wie es den Kindern in dem Lager geht. Mhm. Aber wenn du selber Kinder hast, dann hast du noch einmal eine ganz andere Vorstellung davon, eine andere Sorge um dein eigenes Kind ständig und sich das vorzustellen, auf andere Kinder übertragen. Und ich wollte zumindest das artikulieren können, weil es für die Grünen ohnehin so schwer ist, mit diesem Thema einen Umgang zu haben. Mhm. Und aus diesen zwei Gründen habe ich gesagt, möchte ich es machen. Und damit ist es für mich sehr politisch. Aber es stimmt, wie du sagst, es gab dann viele Reaktionen. Es gab auch sehr positive Reaktionen und es gab auch einige negative. Aber die, muss ich ehrlich sagen, bekomme ich jedes Mal, wenn ich medial präsent werde. Mhm. Also egal, wo es einen Artikel gibt über mich, wo ich etwas sage, gibt es diese negativen Reaktionen. Und das heißt, in der weiteren Konsequenz dürfte ich gar nicht mehr medial auftreten, wenn ich das vermeiden möchte.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch in dem Fall die Positiven bei Weitem überwogen haben, oder?
Es gab sehr viele Positive, auch von Regenbogenfamilien. Ja. Und viel von Frauenpaaren, auch von einem schwulen Vater. Und ich habe den Eindruck, das war wichtig, das zu machen.
Voll. Ich glaube, das ist bei dir auch in einer anderen Dimension einfach, ich nehme mal an, weil du eine Frau bist, das ist nochmal das Verstärkende auch. Ja. Mhm. Aber ich merke es auch, also wenn dann 50 Rückmeldungen kommen und davon sind 40 positiv und 10 negativ, dann finde ich, ja, also dann überwiegt einfach die Kraft, die aus dem heraus auch kommt oder die positive Kraft, die das erzeugt bei den Empfängern dieser Botschaft und auch bei mir selbst. Also ich glaube, das ist dann einfach, ja. Vielleicht noch, um kurz bei dem Thema zu bleiben, bevor wir zu dem eigentlichen Thema wechseln. Wir sind ja beide Sprecher, also du bist Sprecherin für Integrationspolitik und ich bin Sprecher für Integration bei NEOS. Vielleicht noch kurz zum Thema LGBTIQ. Das ist ja etwas, wir haben gesagt, ja, rechtlich ist zwar viel erreicht, da ist zwar auch noch einiges zu tun, aber ich glaube, unterm Strich muss man schon sagen, die Politik hat auf jeden Fall noch viel zu tun. Ja? Vor allem auch einen starken gesellschaftlichen Auftrag, wenn man sich anschaut, Die letzte große Studie der EU-Grundrechteagentur, die belegt, dass 70% aller Kinder im Schulunterricht kein einziges Mal auch nur einmal etwas von schwulen, lesbischen, transgender oder intergeschlechtlichen Lebensweisen hören, dann ist es einfach hochproblematisch und auch eine Erklärung dafür, warum, also für viele andere Probleme. Das heißt, ich glaube, ich nehme mal an, ohne dir das so wegzunehmen, du bist auch der Auffassung, es ist noch viel zu tun. Jetzt passiert nicht so viel, also auch in diesem Jahr, guten Jahr unter grüner Regierungsbeteiligung ist es zumindest meine Analyse, dass sehr wenig geht. Siehst du das auch so erstens? Und zweitens, war das deine Erwartungshaltung, obwohl du in die Koalition gegangen bist, dass in diesem Politikbereich, nämlich Gleichstellung für LGBTIQ-Personen, so wenig bis eigentlich gar nichts möglich ist?
Also du hast vollkommen recht, dass viel zu tun ist und das, was gemacht werden muss, sind konkrete Sachen. Also das ist auf einer rechtlichen Ebene, das ist ganz stark das Thema Leveling Up, das wir immer wieder haben. Und das ist auch im Bildungsbereich, wie du es ansprichst. Es ist aber auch viel auf einer symbolischen Ebene, glaube ich. Und auf dieser symbolischen Ebene passiert schon einiges. Also ich wünschte auch, dass das ein bisschen mehr gesehen wird. Also ich weiß schon, dass es nicht ersetzt, wirklich eine rechtliche Verbesserung und Gleichstellung. Aber ich erinnere mich, und das ist jetzt nicht nur einmalig, jetzt im Pride Month zum Beispiel, aber immer wieder, wenn die grünen Minister, Ministerinnen Wortmeldungen, Videobotschaften aufnehmen, haben sie selbstverständlich zum Beispiel im Hintergrund die Regenbogenfahne hängen oder einen Regenbogenanstecker oder äußern sich eben im Pride Month. Also ich glaube schon, dass das sehr bedeutend ist, wenn die österreichische Justizministerin oder der österreichische Vizekanzler selbstverständlich für und mit der LGBTIQ-Community auch stehen, auch wenn es diese politische Mehrheit nicht gibt, tatsächlich um die Politik umzusetzen, für die wir Grüne stehen. Aber ich glaube, dass die Grünen über die mehr als 30 Jahre in dem Bereich sehr viel getan haben, um überhaupt den politischen Raum dafür aufzumachen, dass das eine Notwendigkeit ist. Also die Bedeutung von Ulrike Lunacek zum Beispiel als lesbischer Nationalratsabgeordneter, aber auch die vielen Initiativen der Grünen andersrum bundesweit. Und was ich sehr gut finde, ist bei dir zum Beispiel, wie deine unterschiedlichen Zuständigkeiten gut zusammenpassen, dass du auch für Jugend zuständig bist, dass du auch für Familie zuständig bist, dass du auch für LGBTIQ zuständig bist und für Integration, weil du das auch auf dieser symbolischen Ebene sehr gut, glaube ich, zusammenbringen kannst, dass LGBTIQ-Politik zum Beispiel auch in den Jugendbereich reingehört, auch in den familienpolitischen Bereich reingehört. Und Ich will es jetzt nicht wegreden, aber auch unabhängig von diesen gesetzlichen Veränderungen, die Art und Weise, wie wir alle miteinander Politik machen und was wir darstellen und wo unsere Solidarität auch hingeht und wen wir damit auch stärken, das, glaube ich, macht auch einen großen Unterschied.
Also da bin ich schon bei dir. Ich gehöre auch nicht zu jenen, die sagen, Symbolpolitik ist absolut, Symbolpolitik hat schon so wie man es ausspricht, schon das schwingt schon so was Negatives mit. Ich glaube auch, dass das viel bewirken kann. Aber ja, wenn ich jetzt aber sage, dann verneine ich das gleich so wieder. Nein, es ist isoliert betrachtet einfach schon ein wichtiger Aspekt, aber halt nicht nur. Ja. Und ich glaube, die Grünen müssen sich schon auch die Frage gefallen lassen, ja, die haben, das bestreitet auch niemand jahrzehntelang, ich kann das jetzt für auch Neos nicht sagen, weil uns gibt es nicht so lange, aber das waren vor allem die Grünen, sicher auch die SPÖ oder Teile der SPÖ, aber ich glaube, dieser Erfolg ist auch unbestritten, da Wegbereiter oder Wegbereiterin zu sein für sehr vieles oder gewesen zu sein. Aber die Grünen waren auch nie in Regierungsverantwortung in dieser Zeit. Und ich finde schon, dass die Grünen sich die Frage gefallen lassen müssen, jetzt, wo sie in Regierungsverantwortung sind, sieht man anhand des Koalitionsübereinkommens, wie ist die Prioritätensetzung. Und ich finde, die Prioritätensetzung ist ganz klar im Bereich Klimaschutz, Umweltschutz. Da wird man sehen, was jetzt möglich ist und was wirklich geht. Aber das erkenne ich auch an, dass es ein echter Verhandlungserfolg ist im Vergleich zu den Vorgängerregierungen. Aber in allen anderen Bereichen erkenne ich nicht wirklich eine Prioritätensetzung. Und ich finde, das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die Grünen auch vor sich hertragen, die letzten Jahrzehnte, aber auch aktuell bei Wahlkämpfen, wenn dann irgendwie Regenbogenflaggen und Regenbogenfamilien plakatiert werden, irgendwie passt das nicht zusammen. Und ich spüre da schon ganz stark, auch bei Leuten, die die Grünen gewählt haben, eine sehr, sehr große Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst oder...
Ja. Aber ich denke, wenn die Koalition eine Koalition mit der SPÖ oder mit den Neos wäre, dann würde das auch wieder anders ausschauen. Also ich weiß nicht, inwieweit sich daraus Rückschlüsse ergeben auf die Grünen oder Rückschlüsse auf den Koalitionspartner. Mhm. Es ist nicht so, dass wir diese Themen aufgegeben hätten, überhaupt nicht. Also wir sind ja auch weiterhin aktiv in diesen Bereichen, als Abgeordnete, aber auch darüber hinaus. Aber es ist etwas, das der ÖVP kein Anliegen ist. Also ich glaube schon, dass der Fokus dorthin sollte, wo politisch die Verantwortung dafür liegt. Von uns ist das Thema immer noch da. Wir sprechen auch weiter darüber. Es war auch in den Koalitionsverhandlungen von unserer Seite da, dass wir nicht unser ganzes Wahlprogramm in allen Punkten gleichermaßen gut vereinbaren können. Das ist auch klar, wenn es ein Gegenüber gibt, das jetzt in diesen Bereichen ganz woanders steht. Mhm. Dann kann man darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, dann in so eine Koalition zu gehen oder nicht.
Wie gesagt, ist es das? Vielleicht werfen wir die Frage gleich in den Raum nach einem Jahr.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist das, was wir jetzt haben, mitten in einer Pandemie. Es hat sich schon gezeigt, wo die Reibungspunkte sind. Und die sind massiv. Und ich glaube, dass es von Anfang an dazu wenig Illusion gegeben hat. Nur die Realität hat es sich noch nicht in der Form entfaltet. Mhm. Also zu sagen, das Beste aus beiden Welten, das war nie mein Zugang, weil Teil meiner Welt und Teil meiner grünen Welt ist auch natürlich eine ganz aktive und prononcierte Menschenrechtspolitik
eben,
zu machen.
Ja. Und nicht nur der Klimaschutz, das ist ja nur ein Aspekt der grünen
Partei. Ja, und es kann für mich nicht das Beste aus meiner Welt sein, wenn der Teil nicht da ist oder zu wenig da ist. Also das war schon eine gewagte Formulierung, finde ich. Aber es ist im Moment das, was da ist. Ich glaube auch, dass es eine gute Zeit lang noch halten wird. Und mir ist wichtig, dass wir nicht, also wir meine ich jetzt die Grünen, nicht schweigen und dass ich auch nicht schweige und wir uns deutlich artikulieren, was wir versuchen zu machen, auch sei es jetzt mal in den Ausschusssitzungen oder in den Nationalratssitzungen oder auch medial, dass wir durchaus sagen, bei dem Thema ist die grüne Haltung eine andere oder auch eine individuelle Haltung der Abgeordneten eine andere. Wir werden uns jetzt aber hier bei dieser Abstimmung zum Beispiel nicht durchsetzen oder wir werden so oder so abstimmen aus den und den Überlegungen. Und manchmal lässt sich das besser kommunizieren im Außen und manchmal schlechter. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit für die Grünen, weil ich habe schon einige Shitstorms sozusagen erlebt in diesem letzten Jahr bei verschiedenen Themen, sei es LGBTIQ, sei es der Tierschutz, sei es Menschenrechtspolitik, wo halt klar war, es ließ sich im Außen überhaupt nicht kommunizieren, warum wir uns jetzt so oder so verhalten.
Ja, aber das muss ich auch sagen, um da Lob auch zurückzugeben und nicht nur zu kritisieren. Ich schätze das auch sehr an dir. Das ist auch mit dem Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich finde, so wie in jeder Partei, also gibt es Leute, mit denen man besser kann und weniger gut, aber davon unabhängig. Also diese Gratwanderung zu gehen, auch in der Außenkommunikation, sich nicht anzubiedern an die ÖVP, gleichzeitig seinen eigenen Werten auch treu zu bleiben und auch durchaus kritisch gegenüber dem Koalitionspartner sich zu äußern, dort, wo es notwendig ist. Das finde ich, also ich finde, du machst es wirklich unter den Voraussetzungen sehr gut. Das ist, glaube ich, nicht easy. Also ich möchte nicht in dieser Rolle sein. Aber vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zur Integrationspolitik kommen. Ich weiß schon, was wäre wenn-Frage, aber mit dem Wissen von heute, ein Jahr zurück, Grüner Bundeskongress, würdest du für eine solche Koalition stimmen oder nicht?
Es ist eine schwierige Frage.
Die mit Ja oder Nein zu beantworten.
Also ich glaube, dass wir, wenn jetzt nicht nur ich die einzige Wissende wäre, sondern die anderen genauso wüssten wie ich, hätten wir sicherlich andere Diskussionen, die wir dort führen würden. Mhm. Ja. Ich glaube, die anderen Diskussionen würden auch jedenfalls ein anderes Ergebnis bringen.
Ja. Gut, ja, ich höre die Antwort heraus. Ja, ich habe schon angesprochen, Integrationspolitik. Ich würde da vielleicht zuerst mit eher, also unsere Parteien und auch unsere Personen trennende Themen ansprechen, damit wir mit dem Gemeinsamen vielleicht abschließen können, weil ich glaube, es gibt auch durchaus unterschiedliche Zugänge, wie wenn es auch sehr viele Gemeinsamkeiten in der Integrationspolitik gibt. Ich würde vielleicht gerne ein bisschen allgemeiner beginnen. Du warst ja auch in Wien aktiv, in Zeiten einer linken Staatsregierung, also aus SPÖ und Grünen. Und ich finde, weißt du, es ist sehr zugespitzt und auch sehr polemisch, aber ich habe immer wieder gesagt, wer die Integrationspolitik links liegen lässt, der wird die Probleme von rechts bekommen. Und ich glaube, das ist natürlich verkürzt, keine Frage, aber ich finde, Wien ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich glaube, in Wien gehöre ich zu denen, die sagen, in Wien ist alles furchtbar. Im Gegenteil, es ist eine der lebenswertesten Städte der Welt und ich glaube, wir haben es sehr gut in Wien. Mein Eindruck ist schon, dass in der Integrationspolitik sehr viel verschlafen wurde. Würdest du das auch so sagen? Wir können dann über die einzelnen Punkte reden. Würdest du pauschal sagen, also die Frage, hat Wien alles richtig gemacht? Ich glaube, die ist einfach zu beantworten. Man macht nie alles richtig. Würdest du sagen, im Großen und Ganzen war die Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte eine gute in Wien? Oder würdest du, oder kannst du der Kritik was abgewinnen?
Zuallererst einmal vielleicht. Ich finde es interessant, dass ihr jetzt, die NEOS, die Zuständigkeit habt für die Integrationspolitik in Wien. Und ich bin sehr gespannt, was das bringen wird. Also in einem Jahr oder auch am Ende der Legislaturperiode. Ich bin wirklich gespannt, nämlich auf den anderen Zugang oder auf die Ideen und auf die Umsetzungen. Ich finde es schon mal sehr, sehr gut, dass als erstes die MA35 angegangen wurde. Mhm. Das ist eine Behörde, wo es seit Jahren Kritik gibt und zwar belegt und dokumentiert und massiv und so viel davon. Und der Handlungsbedarf ist so dringend. Also ich finde das wirklich genau einen richtigen Spot, um hier mal etwas anzugehen.
Die MA35 ist die Einwanderungsbehörde, muss man nicht dazu sagen.
Ja, danke.
Nicht so viele mit der zu tun, ja.
Ja.
Aber die, die mit ihr zu tun haben, die haben es nicht einfach, genau.
Ja, und das war immer schon so, wenn man gesagt hat, also wenn man sich in dem Bereich auskennt, Wien, MA35. Mhm. Ja. Und sonst ist so die Frage, also ich habe wirklich wenig konkrete Vorstellung zur Integrationspolitik der NEOS. Mhm. Und weiß jetzt auch gar nicht, wo, in welche Richtung die Kritik stark hingeht, zu angeblich linker Integrationspolitik. Weil ich glaube, dass das ganze Feld der Integrationspolitik parteipolitisch so schlecht bearbeitet ist. Ich sehe wenig an besonders linker Integrationspolitik in der Praxis oder an Mitte-Integrationspolitik oder konservativ und rechtskonservativ kann ich mir schon sehr viel vorstellen.
Die ist präsent.
Aber wenn wir uns jetzt mal Wien anschauen, zum Beispiel, Wien hat gesagt, unter Rot-Grün 2, das ist die Zeit, wo ich in Wien Abgeordnete war, Integration ab Tag 1. Und das ist ein Zugang, den finde ich zum Beispiel sehr gut und sehr richtig. Und der heißt, dass Integrationsangebote und Integrationsmöglichkeiten, das ist leider immer wieder reduziert auf den Bereich des Spracherwerbs, Deutschkurse. Aber nicht nur. Also Wien hat zum Beispiel dieses Element, das ich auch sehr gut finde, der Orientierungskurse. Mhm. Also nicht nur Wertekurse, das hat eine eigene Problematik, aber die Orientierungskurse. Ich habe eine Zeit lang in Brüssel gewohnt, dort habe ich gearbeitet und ich weiß nicht, ob du längere Zeit im Ausland...
Nicht länger, nein.
Und ich habe dort am Anfang mal nichts verstanden. Ja? Warum steht der Müll auf der Straße und wird von der Straße abgeholt? Wie funktioniert das Gesundheitssystem? Wie gehe ich zu einem Arzt oder einer Ärztin? Und diese Orientierungskurse, die vermitteln dieses Funktionieren der Stadt oder das Funktionieren der Gesellschaft auch. Und dass der Zugang zu diesen Kursen und auch zu den Deutschkursen und zu anderen sozialen Angeboten vielleicht, soziale Räume, Mentoring-Programme, Buddy-Projekte, Partnerschaftsprojekte, wo es möglich ist, sozial eben Kontakte zu bekommen und zu leben, wo ich glaube auch, dass die Wertevermittlung am besten stattfinden kann, dass das möglichst gleich da sein sollte. Mhm. Wir haben gesagt, ab Tag 1, das ist symbolisch, kann nach 2 Wochen sein, aber dass das möglich sein soll. Also das ist etwas, das fasst für mich zum Beispiel den Zugang zur Integrationspolitik unter Rot-Grün 2 sehr, sehr, sehr stark zusammen. Dann Ausbau von Deutschkursen und zwar flächendeckend, niederschwellig mit Kinderbetreuung auf unterschiedlichen Niveaus, auch für Fachsprache. Das ist auch etwas, das ich für sehr gut und sehr sinnvoll halte. Der Bildungsbereich, das ist etwas, wo ich dann sage, Integrationspolitik ist immer auch Bildungspolitik, da muss man sich dann anschauen, natürlich, wie ist die Bildungspolitik organisiert? Schulen, Segregation, Durchmischung, soziale Durchmischung und Bildungsarmut auch. Mhm. Und hier hineinzugehen mit Maßnahmen. Und ich finde, dass grundsätzlich auch die Verbindung Bildung und Integration in derselben Zuständigkeit kann hier sehr sinnvoll sein. Mhm. Also auch wieder bei euch gut möglich, hier viel zu entwickeln. Und ich glaube, du warst auch sehr stark in die Verhandlungen involviert und in die Ausarbeitung. Vielleicht möchtest du auch ein bisschen erzählen, was eure Schwerpunkte oder eure Überlegungen waren für die Wiener Integrationspolitik. Ja.
Also ich würde da zwei Fragen aufgreifen, die du so in den Raum gestellt hast. Das eine ist sozusagen, was ist überhaupt liberale Integration oder Integrationspolitik der Mitte? Ich glaube, der Kritikpunkt ist valide, weil, also ist auch mein Wunsch und mein Ziel, dass wir als NEOS das auch stärker irgendwie, ja, dass wir uns da gar nicht nur selbst von den politischen Mitbewerbern abgrenzen, sondern einfach auch das klarer sichtbar machen, was da unsere Vorstellungen sind. Und dann hast du auch gefragt, was konkret ist die Kritik in Wien? Vielleicht, um das zuerst, was ist liberale Integrationspolitik? Ich glaube, wo wir uns natürlich ein bisschen unterscheiden ist, als Liberale sagen wir in den unterschiedlichen Politikbereichen, das Ziel muss sein, dass wir Menschen ermächtigen zu einem eigenverantwortlichen Leben. Jetzt wirst du das wahrscheinlich auch gar nicht bestreiten, aber ich glaube, das ist so auch der Kern einfach der liberalen Idee. Und gerade in der Integrationspolitik ist es ja, wie soll man sagen, besonders notwendig, weil, wie du beschrieben hast, wenn man neu in einer Stadt ist, neu in einem Land ist, man kann nicht eigenverantwortlich wirklich sein Leben gestalten, weil man nicht die Werkzeuge dafür hat. Und ich habe das Gefühl, in Wien ist das insofern nicht gelungen. Also ich würde nicht sagen, dass in Wien gelungen ist, Menschen, die zu uns gekommen sind über die Jahrzehnte, in wirklich breitem Maße zu einem eigenverantwortlichen Leben ermächtigt zu haben. So in vielen Bereichen sind diese Menschen abhängig vom Staat oder von staatlichen Systemen. Und du hast das Bildungssystem auch angesprochen, da gibt es, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber du kennst es sicher auch, die Statistiken, wenn so viele ins Pflichtschulsystem starten, an Menschen mit einer Migrationsbiografie, wie viel kommen dann raus mit einem akademischen Abschluss oder wie viel kommen raus mit einer Matura im Vergleich zu Menschen ohne Migrationsbiografie. Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, finde ich, gelingt das nicht wirklich. Und im Umkehrschluss muss man ja sagen, wenn man, also nicht jeder muss eine Matura haben, nicht jeder muss studieren, aber jetzt auch da pauschal gesprochen, wenn man nicht mal einen Pflichtschulabschluss erreicht, und auch da ist ja der Anteil jener mit, also Menschen mit Migrationsbiografie um ein Vielfaches höher, dann hast du einfach nicht die gleichen Chancen zu einem eigenverantwortlichen Leben, wie eben mit Pflichtschulabschluss, wie mit einer Lehre, mit Matura oder einer anderen Ausbildung. Und ich glaube, das ist mal so, um zu sagen, auf einer Metaebene, was ist da unser Zugang? Und in Wien, finde ich, ist die Analyse auch, oder wo meine Kritik am größten ist, und das ist natürlich lang zurückliegend, aber hat, glaube ich, sehr viele Probleme verursacht, war die Wohnbaupolitik, weil ich glaube, wir in Wien schon, also nicht die Wohnbaupolitik als Gesamtes, ja, aber im Hinblick auf die Integration, weil wir damals, als wirklich eine sehr starke Zuwanderung auch in Wien stattgefunden hat, nicht wirklich langfristig überlegt wurde, wie kann ich die Wohnbaupolitik, die ja auch mit der Bildungspolitik gekoppelt ist, weil die Kinder gehen ja dann dort in die Schule, wo sie auch wohnen oder in diesem Umfeld, wie kann ich das so gestalten, dass da eine gute Durchmischung stattfindet und wir nicht, ja, das ist schon so ein rechtes Wording, eine Ghetto-Bildung würde ich nicht sagen, aber wo wir sozusagen, das ist so schwierig, man hat dieses Framing von den Rechten im Kopf. Mir fallen jetzt kein anderes Wort für Parallelgesellschaften ein. Weiß nicht, gibt es da ein besseres? Gibt es sicher ein besseres? Und weißt du, was ich meine? Also wir befördern, Parallelgesellschaften möchte ich gar nicht sagen, aber wir befördern einfach, dass wir, vielleicht hilfst du mir mit einer besseren Begrifflichkeit, aber nicht wirklich zu einem wirklich gelungenen Integrationsprozess. Ja? Also wenn da alle unterschiedlichen Bevölkerungsschichten mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten separiert sind in dieser Stadt, ist das, glaube ich, nicht wirklich zielführend.
Aber wer wohnt im 8. Bezirk zum Beispiel? Und warum wohnen die im 8. Bezirk, die dort wohnen? Und warum wohnen nicht die, die im 10. Bezirk wohnen, im 8. Bezirk oder die aus dem 8. im 11.? Warum wohnen nicht die aus dem 16. im 1. und umgekehrt? Also womit hängt das auch zusammen? Und die Frage ist, ist es an sich problematisch, wenn sich bestimmte Milieus bilden? Oder ist es dann problematisch, wenn das führt zu zum Beispiel weniger Chancen am Arbeitsmarkt, weniger Chancen im Bildungssystem? Und für mich ist Integration schon mal als Begriff, als Wort extrem schwierig, ganz, ganz problematisch. Also man kann fast nicht Integration sagen, ohne dass man sofort über ein Problem spricht. Mhm. Also Integration ist ja nicht positiv besetzt. Als ich das erste Mal Integrationssprecherin wurde der Wiener Grünen, habe ich kurz überlegt, ob ich das anders nennen soll, ob ich Inklusion sagen soll zum Beispiel, ja, nach den verschiedenen Modellen, die es auch gibt, sozusagen viel progressiver ist es, von gesellschaftlicher Inklusion zu sprechen. Und ich habe mich dann ganz bewusst auch dagegen entschieden, weil auch sonst fast niemand von Inklusion spricht, also medial jetzt und auch bei den anderen Parteien, sondern es ist immer die Integrationspolitik, und Inklusion geht auch in andere gesellschaftspolitische Bereiche hinein und auch umfasst Menschen mit Behinderung auch ganz stark. Aber Integration ist, ich habe den Eindruck, es braucht immer eine Übersetzung. Was meine ich, wenn ich von Integration spreche, dass ich über Chancen spreche und über Partizipation spreche? Und das sind für mich zwei ganz relevante Elemente. Also Partizipation an der Gesellschaft, dass die, die wollen, sich wirklich einbringen können in verschiedene Bereiche, sei es das Wahlrecht und die demokratischen Prozesse mitbestimmen zu können oder sei es, sich auf unterschiedliche Arten im gesellschaftlichen und kulturellen Leben einbringen zu können und hier diese Möglichkeiten auch zu haben oder das Werkzeug zu haben, es zu tun. Und das andere sind die Chancen, und das ist ganz stark natürlich Bildung, genau wie du beschrieben hast, dieser Bildungsaufstieg auch und dann der Arbeitsmarkt und die verschiedenen Bereiche. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird es für mich zu einem Problem, zum Beispiel jetzt Wohnverhältnisse, Wohnsituation nach räumlicher Zuordnung. In vielen Ländern gibt es diese auch nach verschiedenen Herkunftsgruppen, weiß ich nicht, getrennten Orte einer Stadt.
Chinatown
zum Beispiel. So. Ja, oder Little Italy oder ich weiß nicht, meine ungarischen Verwandtschaft leben in Kanada und wir haben sie vor vielen Jahren besucht und sie leben in einer ungarischen Nachbarschaft. Und das geht so weit, dass der Milchmann, und sie hatten einen Milchmann tatsächlich, der die Milch gebracht hat, er war auch Ungar. Und beim Einkaufen sind sie in Geschäfte gegangen, wo Ungarisch gesprochen worden ist. Und das war für sie etwas sehr, sehr Schönes, hat ihnen Sicherheit gegeben und eine ja, Verbundenheit mit ihrer Herkunft oder auch einfach eine Community, die durchaus positiv war. Und mit einer Innensicht hat das eben so viel Stärkendes und so viel Positives. Und in der Außensicht wird sehr oft sehr negativ darüber gesprochen und sehr problematisierend. Und mir wäre es ein Anliegen, genauer darauf zu schauen, was denn wirklich die Probleme sind. Ob das Problem ist, dass jemand 80% im Lebensalltag nicht Deutsch spricht, ist das wirklich ein Problem, wenn dort, wo es die Notwendigkeit gibt, das durchaus passiert und auch möglich ist. Aber warum soll jemand im Supermarkt beim Einkaufen unbedingt Deutsch sprechen, wenn es nicht notwendig ist? Also das ist ein Eingriff in die autonome Lebensführung eines Menschen, die ich nicht notwendig finde. Was natürlich wichtig ist, ist, dass die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen die Möglichkeit haben, gut Deutsch zu lernen, wenn sie es brauchen für ihre Lebensgestaltung. Und bei den meisten ist das der Fall. Aber gleichzeitig ist dann eben auch noch dieser Schatz da, die eine Mehrsprachigkeit, der dann auch überhaupt keine Anerkennung bekommt auf einer politischen Ebene. Also das, was vorgegeben wird von rechter Seite und von rechtskonservativer Seite in Bezug auf Sprachenlernen, ist so massiv. Wenn wir uns überlegen, was schon Normalität ist, unter Anführungszeichen, dass du Deutsch können musst für eine Wohnung, dass du überhaupt wohnen, ein Grundbedürfnis kannst, nur wenn du Deutsch kannst, das ist, sich das zu vergegenwärtigen, wie massiv das ist und was für Menschen das eigentlich dann betrifft und wie die Lebensrealitäten dieser Menschen ausschauen. Oder diese sehr polemische Vorgabe von Deutsch am Pausenhof zum Beispiel, am Schulhof. Solche Übergriffe auf die Lebensrealitäten von Menschen, statt das so anzugehen, wie du auch sagst, sich wirklich anzusehen, das Bildungssystem. Was ist im System an Möglichkeiten da, um allen, die reinkommen, auch einen guten Abschluss dann zu ermöglichen, damit es sich nicht verengt nach oben hin, sondern möglichst breit bleibt.
Nur ganz dazu, weil ich glaube, das möchte ich auch nicht falsch verstanden wissen, aber ich weiß, so glaube ich, jedes wird es so sehen, also Mehrsprachigkeit, mir ist es auch zuwider, wenn das immer so als etwas Negatives betrachtet wird, aber man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen Mehrsprachigkeit, die, finde ich, massiv gefördert werden soll, also das, wie du sagst, ist ein Schatz für Kinder, wenn sie mehrsprachig aufwachsen, oder einem einsprachigen Aufwachsen, was nicht die deutsche Sprache ist. Also wenn ein Kind zum Beispiel, und ich glaube, da kann man halt Kanada und die USA mit kontinentaleuropäischen Ländern auch nicht so vergleichen, weil die, wie du beschrieben hast, ja auch eine ganz andere Kultur haben, also dort, also so eine Zuwanderungskultur haben, ja. Also dort dieses Little Italy oder Little China, das ist ja einfach eine, oder Chinatown, das ist ja, das hat eine ganz andere Tradition. Das wurde bei uns nie so gelebt und bei uns ist einfach schon so, wenn du mit, sagen wir mal, mit 6 oder 7 ins Schulsystem startest und noch kein Wort Deutsch kannst, dann hast du einfach nicht die gleichen Chancen. Und ich glaube, es kann man darüber reden, welches System das bessere ist, ja. Aber ich glaube, es ist realitätsfern zu sagen, wir wollen jetzt, wir finden das System in Kanada zum Beispiel oder einfach diese Entwicklung dort sehr gut und sehr begrüßenswert. Und wir wünschen sowas für Österreich auch, weil ich glaube, das wird sich bei uns nicht spielen. Also ich glaube, das ist halt einfach nicht die Realität. Deutsch hat in Österreich einfach einen anderen Stellenwert und nicht nur durch die rechte Politik, sondern das ist halt, glaube ich, einfach so. Oder siehst du das nicht so? Ich glaube, du kannst einfach, wenn du ohne der deutschen Sprache, und ich glaube, da muss man halt ansetzen, also wenn du nicht die Voraussetzungen von daheim mitbekommst, dann muss das Bildungssystem halt, glaube ich, einfach hier auch das abfedern. Nicht indem man die andere Muttersprache oder die Muttersprache eliminiert, sondern indem man die stützt, aber dadurch ja auch den Deutscherwerb befördert.
Mhm. Du, ich hab auch mit dem Faktischen kein Problem, auch nicht mit Förderung und mit, das verpflichtende Kindergartenjahr zum Beispiel oder auch die Ausweitung auf 2, sind durchaus grüne Positionen. Meine Schwierigkeit ist mit der symbolischen Aufladung, die das bekommt. Mhm. Und diese symbolische Aufladung ist so ausufernd und so weitgehend, dass so eine starke Abwertung anderen Menschen gegenüber, die jetzt zum Beispiel nicht perfekt Deutsch sprechen, permanent mitschwingt und fast schon ein Kontrollfetisch, wie gut das Deutsch von einem gegenüber sein muss.
Stimmt, ja.
Statt zu schauen, solange ich mich gut verständigen kann und wir miteinander uns austauschen können über das, was wir voneinander brauchen, ist es sehr gut. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dir auch gegangen ist im Aufwachsen in Österreich, aber immer wieder die Rückmeldung, die ich bekomme, ist entweder gibt es oft oder gab es oft die Annahme, ich kann nicht Deutsch oder ich kann nicht gut Deutsch oder eine Verwunderung darüber.
Du sprichst so gut Deutsch.
Genau. Mhm. Und auch ständig eine Kommentierung dessen von Menschen, die meistens schlechter Deutsch können als ich, kann ich so sagen, weil ich ziemlich gut Deutsch kann. Mhm. Aber warum? Was ist das für ein, was ist das für ein komischer Fokus darauf? Was ist das für eine ständige Bewertung und damit verbundene Abwertung? Ja? Mhm. Dieses Bild, das ja schon klischeehaft ist, aber das ist wirklich leider so, dass das Gegenüber dann anfängt, lauter mit dir zu sprechen oder dümmlich mit dir zu sprechen, wenn dein Deutsch nicht total perfekt ist. Mhm. Da steckt ja dieses Element der Abwertung drinnen. Und ich kenne das aus anderen Sprachen zum Beispiel ganz anders. Also mühsam habe ich angefangen, irgendwann einmal Arabisch zu lernen. Und es ist so interessant, weil sobald ich grüßen kann und vielleicht meinen Namen sagen und mich vorstellen kann, ist das Gegenüber, das Arabisch sprechende Gegenüber so beeindruckt und freut sich so, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, ein paar Sätze Arabisch zu lernen und gratuliert dir total dazu, auch wenn deine Aussprache und völlig falsch ist und du 1000 Fehler hast. Ja. Da ist so eine Freude daran, dann eine Wertschätzung dafür, dass du anscheinend wertschätzt diese Sprache. Und das sind wirklich ganz verschiedene Welten. Und da muss es ja auch etwas dazwischen geben, ja, wo man ganz pragmatisch damit umgehen kann. Oder sagen wir mal, Englisch zum Beispiel ist so oft die Arbeitssprache in vielen internationalen Bereichen. Und da würde man ja auch nicht hergehen und ständig irgendwie, alle kommen aus verschiedenen Ländern und sprechen Englisch miteinander. Mhm. Man will ja nur mal verstehen, was das Gegenüber möchte. Und es geht um dieses Verstehen können. Und sonst die unterschiedlichen Akzente und Wendungen und Aneignungen von Englisch sind ja super charmant.
Ja. Ja. Nein, also wenn ich das so zusammenfassen kann, du kritisierst so diesen Deutsch-Fetischismus, den es da vielleicht gibt. Und das finde ich auch, also sicher, das ist eine radikale Ausprägung, sicher befeuert durch eine gewisse Politik, keine Frage. Aber wie du sagst, es gibt irgendwas dazwischen, einfach einen vernünftigen Zugang. Und ich glaube, da ist es bei uns schon wünschenswert, dass Menschen, die einfach lange bei uns leben, die hier aufwachsen, dass die, kann man jetzt über die Intensität sprechen und wie gut, aber ich glaube, wenn man will, dass die auch eben ein eigenverantwortliches Leben führen können sollen, dann ist die deutsche Sprache da einfach schon ein zentraler Hebel. Aber ich bin ganz bei dir, also wie gut der Deutsch spricht oder mit einem Akzent oder so, das sollte
Kriegst du das manchmal zu hören?
Oft, ja. Also, ja. Also jetzt weniger, weil ich glaube, also wenn man Nationalrat, oh, jetzt ist, das klingt so überheblich, aber wenn ich als Nationalrat abgehört, wäre es doch komisch vermutlich. Aber wo es ganz arg war, war es im Zivildienst. Also, und das halt oft, ja, es war echt oft auch schwer. Das ist halt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, gerade wenn es dann von älteren Damen kommt oder so von den Omas und Opas, die ich da geführt habe im Rettungswagen, wenn die dann halt zu dir sagen, ma, aber jetzt also noch zwei Minuten, ich muss schon sagen, also sie sprechen schon gut Deutsch. Ich meine, dann fährst du dann auch mit dem Hintern ins Gesicht, ja, und sagst, ja, aber das ist so rassistisch. Ja, also es ist schwierig, finde ich oft. Ja. Oder? Weil es ist, glaube ich, ganz klar, dass dem ein rassistischer Gedanke innewohnt, aber oft ist es halt, ich weiß nicht. Also es ist schwierig, damit umzugehen halt auch. Ja. Aber ich muss auch sagen, das Mitleid hält sich in Grenzen bei den Absendern dieser Botschaften, sondern jene, die das ein ganzes Leben, die Melissa Erkurt hat das ja auch beschrieben in ihrem Buch, also was das macht, auch mit einer Generation an jungen Menschen, die das jeden Tag bekommt, solche Messages, ist ja nicht nur, was die deutsche Sprache betrifft, sondern generell, ja, also du bist ja eher ein braver Ausländer, so quasi, also das schwingt ja damit. Und also das Mitleid schon auf Seiten derer, die das, ja, bei denen das was macht auch einfach, ja. Gut, noch ein anderer Punkt, den ich gerne diskutieren würde, wo ich glaube, dass wir ja im Ergebnis sicher keinen anderen Zugang haben, auf dem Weg dorthin, glaube ich schon. Und ich möchte es da auch gar nicht so sehr beschließen, dann eher auch mit einem positiveren Thema ab, aber es ist einfach, glaube ich, schon etwas, was, wenn man zumindest aus unserer Sicht, was in der Realität einfach sehr integrationshemmend ist, sind radikalisierende Tendenzen in nicht allen, aber in bestimmten migrantischen Communities. Und ich glaube, da kann man ja nicht, das wäre der falsche Zugang, die jungen Menschen, die diesen radikalen Ideologien zum Opfer fallen, die als Zielscheibe zu benennen, sondern da ist ja wirklich institutionalisiert, sind ja da auch Organisationen und Strömungen dahinter, die ein Interesse daran haben, dass Integration nicht stattfindet, dass, oder Inklusion, wie auch immer man das möchte, dass ein gutes Miteinander nicht stattfindet. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, wo du gefragt hast, Kritik an Wien, ich glaube nicht, um Gottes Willen, ich würde der Stadt Wien nicht den Vorwurf machen, solche Strömungen für gut zu befinden. Aber dass man sehr lang blind auf einem Auge war. Also zum Beispiel, wo es da ging um diese Finanzierung der Kindergärten, wo diese Kriegsspiele stattgefunden haben, oder Förderung auch von Vereinen, wo man einfach schon lange weiß, das ist massiv problematisch. Ich glaube, da hat die Stadt Wien zu lang weggesehen. Nicht nur die Stadt Wien, andere auch, aber weil wir darüber gesprochen haben. Und da würde mich interessieren, ich habe da auch jetzt vor kurzem einen Austausch gehabt, finde ich einen sehr differenzierten Austausch mit einem Islamwissenschaftler, der da wirklich einen sehr, finde ich, sehr differenzierten Blick drauf hat. Wie siehst du, also würdest du sagen, in der Analyse teilst du da diese Auffassung, dass da wirklich auch gefährliche Strömungen institutionalisiert versuchen, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu unterwandern? Und findest du, tut die Politik genug dagegen? Ich gehe dann auch vielleicht genauer darauf ein, was ich meine, ja, und um es ein bisschen konkreter zu benennen.
Also, was ich ein bisschen schade finde, ist, aber ich habe natürlich eine andere, eine viel tiefere Innensicht zu dem, was Wien macht oder gemacht hat auch in den letzten Jahren. Und ich finde es ein bisschen schade, dass nicht alles davon gesehen wird oder bekannt ist. Zum Beispiel hat Wien 2014 schon das Wiener Netzwerk Deradikalisierung und Extremismusprävention gegründet. Und das war als Netzwerk, hat das zusammengebracht, Projekte aus der Jugendarbeit, aus der außerschulischen und schulischen Arbeit, und hat quasi regelmäßig ein Monitoring gemacht und einen Austausch unter diesen wichtigen und relevanten Bereichen, um erkennen zu können, diese Radikalisierungstendenzen und um dem entgegenwirken zu können. Und das finde ich sehr beispielhaft. Und deswegen finde ich es eben schade manchmal, wenn nicht gesehen wird, was Wien schon sehr wohl macht und auch mit welcher Ernsthaftigkeit und auch Zielgerichtetheit. Das ist halt etwas, das ist nicht sehr, lässt sich nicht sehr gut nach außen hin vermarkten oder kommunizieren, ist vielleicht auch zu wenig kommuniziert worden, das kann auch sein. Aber ich kenne das auch eben aus der Innensicht und finde, das ist eine sehr wichtige Arbeit, weil diese Radikalisierung, die du ansprichst, du hast es eh auch schon sehr, sehr genau beschrieben, das trifft Jugendliche, es trifft sehr stark junge Burschen in einem bestimmten Alter und mit einer bestimmten Vulnerabilität. Weil warum bin ich empfänglich oder wann bin ich empfänglich für diese Erzählungen? Das sind ja Erzählungen, die präsentiert werden, die mit einer sehr sehr einfach dir die Welt beschreiben. Wer sind die Bösen, wer sind die Guten in dieser Erzählung und was sollst du jetzt tun und wer ist da für dich? Nicht? Wir bieten dir ein neues Zuhause an, eine neue Community an, eine Rolle und eine Bedeutung. Und dafür braucht es diese Vulnerabilität, damit diese Empfänglichkeit überhaupt da ist. Und diese Erzählungen, die vermittelt werden, die sind ideologisch aufgeladen. Das sind Narrative, die sind zum Teil nationalistisch und zum Teil sind sie religiös. Und wenn sie religiös sind, sind sie vorwiegend islamistisch-dschihadistisch. Und da gibt es ein Sendungsbewusstsein, diese größere Geschichte drumherum. Und es sind sowohl die nationalistischen als auch diese islamistisch-dschihadistischen sehr gefährlich, sehr problematisch und viel davon, glaube ich, im Verborgenen. Und mit Verborgenen meine ich zum Beispiel online. Und online ist verborgen in dem, dass, jetzt sagen wir mal, ein klassischer Jugendarbeiter, 45, ja, mit sehr viel Erfahrung vielleicht im Streetwork, in den Jugendzentren oder in den Parks, womöglich nicht weiß, wo sind diese Online-Orte, wo diese Radikalisierung stattfindet, wo dieser Outreach von verschiedenen Gruppen koordiniert passiert und die Jugendlichen dann erreicht werden, mit ihnen kommuniziert wird, sie sich etwas ausmachen, sie Videos sehen, vielleicht auch Propagandafilme und ähnliches. Also es ist auch sehr schwierig, dort hinzukommen. Und ich glaube, langsam hat sich das Verständnis eingestellt, dass es da eine gezielte Online-Sozialarbeit auch braucht, um mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, diese Jugendlichen zu schützen und diese Gruppen auch zu identifizieren und das zu unterbinden und zu stoppen. So, und jetzt komme ich genauer zu deiner Frage, auf welche Art und Weise passiert das, institutionalisiert oder nicht? Ja, institutionalisiert auf eine Art und Weise, dass ich sagen würde, organisiert, ja. Institutionalisiert mit in den klassischen Vereinen oder auch Moscheen in der Hinsicht, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich aktuell die Orte sind, wo die Radikalisierung passiert. Also Orte, die sehr konservativ sind, ja, also sicherlich ganz konservative Orte, aber eine Radikalisierung in eine dschihadistische oder islamistisch-dschihadistische Richtung, glaube ich, passiert stärker im Verborgenen. Ja? Oder ein Recruiting sozusagen auf verschiedene Arten, eben online, wahrscheinlich auch nicht nur online, sondern auch an unterschiedlichen Orten durchaus. Und ich glaube aber nicht, dass die Stadt Wien hier wirklich, zumindest wäre mir das nicht bekannt, über Förderungen, weil das jetzt so geklungen hat, Förderungen von Vereinen, also finanzielle Förderung von Vereinen, die in diesem Bereich auffällig sind oder problematisch sind, wüsste ich wirklich nicht.
Ich glaube auch aktuell ist es nicht mehr der Fall, aber es war, es waren ja, ich habe jetzt hätte ich besser recherchieren müssen, wenn du so genau nachfragst, aber es gab ja, der Falter hat ja da sehr ausführlich berichtet, wann war das, 2016, 17, glaube ich, wo es um diese Kindergärten ging, die haben schon Förderungen bezogen.
Auch ja, aber diese Kindergärten, also, weil du gesagt hast, auch Kriegsspielen in Kindergärten, aber dieses Kriegsspielen, das war in einer Moschee, die hat auch kein Geld von der Stadt Wien bekommen. Das ist auch zu verurteilen. Also ich glaube, das haben sehr viele verschiedene Seiten verurteilt. Ja. Von mir gab es damals etwas dazu und von anderen auch. Die Kindergartengeschichte, da ist, glaube ich, noch einmal eine andere Problematik auch mit dabei. Und das war die Privatisierung der Kindergärten, wodurch das Betreiben eines Kindergartens nahezu zu einem Wirtschaftszweig geworden ist und zu einem Wirtschaftszweig, wo sehr viele eingestiegen sind, die nicht unbedingt aus einem pädagogischen Hintergrund gekommen sind und jetzt Kindergärten betrieben haben und durchaus bestimmten Communities ein Angebot gemacht haben und gesagt haben, dieser Kindergarten wird jetzt entsprechen einer bestimmten Haltung oder bestimmten Werten und wird diese Werte an die Kinder vermitteln. Und dort ist zusammengekommen mehrere Faktoren, eben dieses fehlende Bildungskonzept zum Beispiel oder ein pädagogisches Konzept verbunden mit einem Zugang hier für Communities einen sogenannten islamischen Kindergarten zur Verfügung stellen zu wollen, wobei man sich wirklich anschauen muss, was genau war die jeweils problematische Situation in den Kindergärten. Es gab damals auch, ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, Kindergärten, wo es einen Skandal gegeben hat, weil die Kinder mit einem Tixo festgeklebt wurden am Tisch. Und das war kein islamischer Kindergarten, das war von einem großen Träger ein Kindergarten. Ja. Also es ist sehr schwierig, wenn man diesen Bereich so stark privatisiert, was Wien einmal gemacht hat, dann die Kontrolle zu haben. Und das war sicher ein Bereich, das ist, glaube ich, ein valider Kritikpunkt, dass die Kontrolle in diesen privaten Kindergärten nicht mehr gut funktioniert hat. Aber diese starke Aufladung, diese Problematisierung islamischer Kindergärten, ich sehe keine Verbindung oder mir ist auch nicht bekannt faktisch eine Verbindung Radikalisierung und diese Thematik, die ausgeschlagen hat, islamische Kindergärten in Wien.
Nein, ich möchte es eh noch nicht so stark daran festmachen. Ich kann vielleicht noch ein treffenderes Beispiel auch geben, was an mich auch herangetragen wurde von Menschen, die im Radikalisierungsbereich tätig sind, was mich einfach wirklich schockiert hat. Wo es ging um die Geschichte des Attentäters von Wien und wo der sich wirklich radikalisiert hat. Und ich glaube, da ist die Einigkeit sehr breit, dass das sehr viel mittlerweile online stattfindet. Das ist natürlich ein sehr schwer greifbarer Rahmen. Aber der war ja in zwei Moscheen, ja, in der Moschee im 12. Bezirk, also in einer Moschee im 12. Bezirk und einer Moschee im 16. Bezirk. Und bei der Moschee, also beide Moscheen waren einschlägig bekannt, dass dort wirklich eine ganz, ganz radikale und extreme Auslegung des Islam auch gepredigt wurde. Und zum Beispiel bei der Moschee im 12. Bezirk sehr starke Sympathien gegenüber dem Islamischen Staat und so weiter immer wieder geäußert wurden. Und einfach um nur die Relationen zu bekommen, weil ich habe da schon das Gefühl, um jetzt da dieses Wording nämlich explizit zu verwenden, dass das schon parallele Welten sind, ja, wo wir, also ich glaube, das checken viele nicht, was da teilweise abgeht. Nämlich die Verantwortlichen in der Moschee im 16. Bezirk haben aufgerufen, jene betenden Menschen, die da in diese Moschee im 12. Bezirk dorthin gehen, dass die auch als Ungläubige behandelt werden, weil es dort eine viel zu wenig radikale Auslegung des Islam ist. Einfach um so eine Vorstellung davon zu bekommen. Und das waren welche, die mit dem IS und dem Islamischen Staat sympathiert haben, also Sympathien da gehegt haben. Und ich denke mir, wenn das unter einschlägigen Experten schon Jahre, die sagen, das ist bekannt, das ist kein Wiener Thema jetzt, ja, glaube ich. Also da kann die Stadtregierung jetzt alleine natürlich nicht, hat da die Handhabe. Aber da verstehe ich einfach nicht, wie man da so wegschauen kann. Ich weiß, wir waren ja auch im Austausch mit der Integrationsministerin. Ich habe das da auch gesagt, Moscheen schließen vermutlich nicht, löst nicht alle Probleme. Aber sowas können wir doch nicht tolerieren, dass sowas besteht, weil das ist wirklich, das trägt zu so einer Turboradikalisierung bei jungen Menschen bei. Mhm. Wenn solche, und da geht es nicht darum, keine Ahnung, irgendwie um den politischen Islam, das klingt ja schon fast harmlos im Vergleich dazu. Das sind parallele Welten und ich glaube, das ist wirklich gefährlich. Also wenn solche Brutstätten für Radikalisierung einfach so weiter bestehen. Aber da ist nicht der Adressat oder die Adressaten, die in der Stadtregierung und Stadtpolitik nur, sondern es betrifft uns als gesamte Gesellschaft, glaube ich.
Ich glaube, da sind wir durchaus derselben Meinung. Ja, ja. Wenn etwas so lange schon bekannt ist und in dieser Intensität und Massivität, dann besteht Handlungsbedarf. Und da sind die Behörden gefragt, hier auch zu handeln. Und Moscheenschließung finde ich auch sehr schwierig, aber auch den Dialog stärker zu suchen, ja, zum Beispiel mit der Glaubensgemeinschaft, die hier auch Einflussmöglichkeiten hat. Was auch schwierig ist bei dem Thema Moscheenschließung ist, wenn diese Orte, die bekannt sind, dann geschlossen werden, was passiert
eigentlich? Wo gehen die Leute hin?
Genau, ja. Genau. Ja. Und wie schwierig wird es dann auch noch einmal Einfluss zu nehmen? Dann?
Ja, ja. Gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt sehr ausführlich beleuchtet. Vielleicht noch ein Thema, wo ich weiß, dass also du viel stärker noch als ich, weil du von Anfang an dabei warst, das unterstützt das Volksbegehren Black Voices Matter. Vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen. Du warst ja gleich bei der Entstehung auch mit dabei, weil die jetzt auch langsam in die Phase kommen, wo das in die Breite getragen werden muss und wo möglichst viele Menschen davon hören sollen. Rassismus und was wir auch schon so angeschnitten haben, ja, der Umgang mit Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, die äußerlich einfach nicht autochthon österreichisch ausschauen, das macht ja was mit jungen Menschen, oder? Also Rassismus, würde ich sagen, ist ja auch massiv integrationshemmend, weil wenn du sehr stark damit Erfahrungen machst, hast du vielleicht nicht so Lust, dich in diese Gesellschaft zu integrieren oder ein inklusiver Bestandteil zu werden, wie auch immer, welches Wording man da verwendet. Vielleicht magst du kurz sagen, nachdem du da von Anfang an mit dabei warst, was ist die Idee dieses Volksbegehrens und warum ist es so wichtig im Jahr 2021?
Also ich finde es super, dass du das Volksbegehren ansprichst. und ich finde, es ist etwas sehr, sehr Schönes, weil es war so, diese Black Lives Matter Bewegung in Wien, hat wirklich in Wien einen Höhepunkt gehabt. Also das ist so beeindruckend, dass diese Demo, die in Wien stattgefunden hat mit 50.000 Teilnehmenden, war die größte Black Lives Matter Demo in Europa. Mhm. Und die war in Wien. Und das finde ich sehr, sehr stark. In ganz Österreich waren dann ungefähr 100.000 Menschen auf der Straße. Einerseits in Solidarität natürlich mit dem, was in den USA passiert ist, mit der Ermordung von George Floyd und auch von anderen und mit den Protesten, die dort stattgefunden haben. Aber ich habe den Eindruck gehabt, es war auch so etwas, das sich über die Jahre aufgestaut hat und dann ein Ventil gefunden hat. Also ich bin noch aus der Generation, ich erinnere mich noch an die Proteste, die es gegeben hat bei der Ermordung von Marcus Omofuma. Mhm. Aber dann im Zusammenhang damit auch die sogenannte Operation Spring, wo ganz stark vorgegangen wurde mit Razzien gegen die Black Community und gegen auch so ein beginnendes, solidarisches, antirassistisches Zusammenkommen. Und danach war es sehr fragmentiert und war es auch schwierig für eine antirassistische Bewegung, auch wieder Momentum zu bekommen. Und es gab so viele Initiativen, auch der Diaspora, also von Jungen auch aus der zweiten, dritten Generation, die sich zusammengetan haben und in Bezug auf Geschichte einerseits, zum Beispiel österreichische Geschichte, auch die Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, rassistische Geschichte, aber auch rassistische Medienberichterstattung, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, hat es über die Jahre gegeben. Und als ich dann auf dieser Black Lives Matter Demo war, habe ich den Eindruck gehabt, da kommen jetzt all diese unterschiedlichen Seiten zusammen und dazu so viele junge Menschen. Zuerst habe ich das Gefühl gehabt, da ist eine ganze Schulklasse hier, aber dann habe ich gesehen, nein, es ist die ganze Schule. Es ist nicht nur eine Klasse, ja. Es waren so viele junge Menschen und für die Diversität auch so Teil ihrer Lebensrealität ist. Also eben auch in ihrer Klasse, in ihrer Schule, in ihrem Umfeld und so eine hohe Normalität hat. Und gleichzeitig gibt es eine Gesellschaft hier in Österreich, in der wir leben, und auch eine Politik, die anscheinend überhaupt nicht up-to-date ist in der Hinsicht. Und dann etwas zu tun, das so recht klassisch ist, so ein sehr klassisches demokratisches Instrument und ein Partizipationsinstrument, ein bisschen altbacken sogar, nämlich ein Volksbegehren zu machen, finde ich eigentlich einen super Move. Es ist das erste antirassistische Volksbegehren in Österreich, und wenn ich an Volksbegehren denke in Österreich, denke ich, muss ich unweigerlich an dieses unsägliche Volksbegehren von Haider denken. Mhm. Das war ein rassistisches Volksbegehren, genau. Und Strache kündigte immer wieder an, er wird wieder so ein Volksbegehren machen. Und dem einmal etwas entgegenzusetzen, wo man sagt, bewusst, das ist ein antirassistisches Volksbegehren, das finde ich sehr stark, das so zu besetzen und sich einzuschreiben in die österreichische Geschichte, also in die österreichische demokratische Geschichte damit. Mhm. Und es sind sehr viele junge Menschen engagiert, und was mich beeindruckt, ist nicht nur also die ganze Selbstorganisation und die Herangehensweise, sondern auch diese Verbindung, dass Rassismus in verschiedenen Bereichen und gegenüber verschiedenen Personen und Gruppen angesprochen wird. Mhm. Also das Black Voices Volksbegehren meint Rassismus gegen schwarze Menschen, Rassismus gegen Migranten, Migrantinnen, Rassismus gegen Musliminnen, Muslime, gegen Geflüchtete, gegen die Roma-Community und auch Antisemitismus. Und so breit gefasst ist das so wirklich etwas Gemeinsames in dem Zugang. Und ich finde es super, dass du das auch unterstützt und dass bei den NEOs auch sehr viel Unterstützung dafür da ist. Das ist etwas, das finde ich sehr positiv bei den NEOs, dass ihr steigt quasi ein bisschen später ein, indem dass ihr noch nicht, es gibt euch noch nicht so lange, über die letzten Jahre, wo eben unterschiedliche Diskurse da waren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, in den Nuller Jahren, zu den verschiedenen Themen. Dort, wo ihr einsteigt, ist schon auf der Ebene Diversität. Und Diversität als etwas, entsprechend eurem sonstigen Zugang politisch, als etwas, das eine Realität ist, das eine Selbstverständlichkeit ist, das positiv ist, das gefördert werden kann und sichtbar werden soll auch. Und da, also man merkt, dass es wirklich hineinpasst in das, wofür ihr politisch steht. Und es ist zwar nicht so aufgeladen politisch, wie wenn ich jetzt sage Antirassismus zum Beispiel oder Antidiskriminierung, die Sachen, die ich mache, aber es bringt, glaube ich, sehr viel vielen jungen Menschen, die sich mit einer Selbstverständlichkeit vertreten fühlen wollen und abgebildet sehen wollen und das Gefühl haben möchten, es zählt eben nicht, wie sie ausschauen und wo sie herkommen und woran sie glauben, sondern ja, dann eben vielleicht andere Sachen auch mit Leistung oder Unternehmerinnentum, aber dass sie einfach da sind. Und ihr könnt auf dieser Ebene, glaube ich, viele junge Menschen ansprechen. Das ist auch etwas, das euch, glaube ich, sehr erfolgreich macht in diesen Gruppen. Und ich finde es aber sehr gut, weil am Ende des Tages kommt auch die parlamentarische Behandlung irgendwann und das wird also einzigartig sein, weil das erste Mal, dass wir dass mehrere, dass mehr als ich und wenige andere über Rassismus sprechen im Parlament. Und deswegen, ja.
Ich freue mich auch schon drauf. Es wird zum politischen Thema werden. Und das ist gut. Und du hast auch unseren Zugang sehr gut zusammengefasst, besser als ich zusammenfassen könnte. Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Ja. Die Stunde ist sehr schnell vergangen. Liebe Falka, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast dazu. Ich fand das super.
Danke, Janik. Jetzt leider habe ich doch viel mehr gesprochen und du so viel weniger. Ich wollte, dass du mehr.
Das ist okay. Nein, wir haben ja vielleicht kurz zur Erklärung, aber schon kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, über das Format des Podcasts und dass ich eigentlich meinen Gästen ja doch den größten Raum da geben möchte, weil auf meinen Kanälen nehme ich mal an, dass die Leute mir eh sehr viel zuhören und viel von mir mitbekommen. Also auch die Idee des Podcasts, also ich finde, das war ganz super. Vielen Dank und ja, ich freue mich aufs gemeinsame Tun und das auch parteiübergreifend. Das ist ja auch ein bisschen, das möchte ich auch damit zeigen, nicht nur dieser parteipolitische Hickhack da ist, sondern dass es da sehr viele Menschen in allen Parteien gibt, nämlich in Ausnahmen unter allen Parteien, mit denen man miteinander reden kann und ja an guten Lösungen fürs gemeinsame Miteinander arbeiten kann.
Vielen Dank, Janik.